lese es euch mal vor in einer ein bisschen anderen Übersetzung. Es gibt so Texte, die haben wir schon so in- und auswendig. Ich habe so eine andere, die gehen durchs eine Ohr rein und aus dem anderen gleich wieder durch. Und irgendwie kriegt man gar nicht mehr so richtig mit, was da eigentlich steht. Die ist sehr ähnlich, aber vielleicht bleibt man doch am einen oder anderen Wort hängen und denken, habe ich aber anders gehört. Aber trotzdem. Und vielleicht machen wir das auch durch die Serie immer wieder, dass wir das Vaterunser auch mal in anderen Übersetzungen hören und dann auch mit anderen Worten. Das, was ich jetzt habe, ist, glaube ich, aus der Elberfelder Übersetzung. Da hört sich das so an. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Letztes Mal hatten wir uns die Anrede angeschaut, unser Vater im Himmel, ein bisschen was über die Vaterschaft Gottes gehört. Heute geht es um geheiligt werde dein Name. Die erste Bitte vom Vater unser, die dreht sich schon mal nicht um uns, sondern die dreht sich um Gott. Und das finde ich eines der bemerkenswerten Dinge am Vater unser, dass es Jesus, als er darum gebeten wurde, seinen Jüngern beizubringen, wie sie denn beten sollen, wichtig war, dass die verstehen, dass es beim Gebet nicht in allererster Linie um uns geht. Weiß nicht, wie wir so beten. Also wie ich bete, weiß ich. Aber wie ihr so betet, weiß ich natürlich nicht. Manche, die beten immer dann, wenn es ihnen schlecht geht und wenn sie von Gott irgendwas brauchen. Und dann geht das Gebet natürlich logischerweise um mich. Manche, die sind schon so demütig, dass sie sich gar nicht mehr trauen, überhaupt was für sich zu bitten. Die bitten immer nur für andere. Oder je nachdem. Und ich denke, beides ist irgendwie nicht ganz das, was Jesus wollte. Wir werden das im Lauf dieser Serie miteinander auch anschauen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir so eine gute Ausgewogenheit bekommen, dass wir uns nicht ganz vergessen müssen, aber dass wir auf der anderen Seite uns auch in die richtige Perspektive bekommen. Und das beginnt jetzt hier mit dieser ersten Bitte. Geheiligt werde dein Name. Das erste, um was es, oder was Jesus uns vorschlägt oder empfiehlt, sozusagen unseren Gebeten anzuschauen. Ich glaube, jetzt wäre es gut, wenn ich ein Glas Wasser haben könnte. Also, das erste, was uns Jesus vorschlägt, was wir in unseren Gebeten berücksichtigen sollten, wäre: Dein Name werde geheiligt. Und vielleicht kommst du wirklich so zu Gott, dass du sagst, ich habe jetzt irgendwas auf meinem Herzen und es treibt mich um und das ist ein Problem. Und jetzt darfst du das nicht sofort loswerden. Jetzt kannst du sagen, ja, aber ich möchte es und das ist mir jetzt so wichtig. Und ich denke, es gibt da keine festen Regeln, wo wir sagen, so darf man nicht beten oder so. Sondern hier gibt uns Jesus einen Tipp, wie wir in unserem Glaubensleben vorwärts kommen können. Vielen Dank. Indem wir nämlich von unseren Problemen wegschauen und erstmal uns auf Gott ausrichten, da gewinnen wir eine neue Perspektive auch auf unsere Probleme. Das ist im Übrigen auch der Grund, weshalb wir bei uns in der Gemeinde das so beschlossen haben, dass wir, bevor wir uns eigentlich mit der Predigt und mit so verschiedenen anderen Dingen beschäftigen, dass wir da erstmal eine Zeit haben, wo wir Gott loben, wo wir uns auf Gott ausrichten, wo wir ihn anschauen, wo wir uns damit beschäftigen, wie groß er ist, wie mächtig er ist. Weil im Lichte seiner Größe, im Lichte seiner Güte, im Lichte dessen, wer Gott ist und wie Gott ist, das sieht manches einfach anders aus. Und das ist genau das, was Jesus uns hier in diesem Vaterunser quasi am Anfang lehren will, dass wir uns zunächst mal auf Gott und seine Sache einstellen. Da gibt es eine interessante Bibelstelle dazu. Die steht in Matthäus 6, Vers 33. Manche brauchen jetzt schon gar nicht mehr nachschlagen, aber ihr dürft es natürlich gerne machen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr es auch an die Wand werfen. Ich glaube, ich habe hier Luther oder sowas ähnliches. Matthäus 6, Vers 33. Weiß es jemand auswendig? Nein. Nein. Schade. Bitte? Genau. Helmut, sehr gut. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ich glaube doch Elberfelder. Jesus sagt, trachtet. Was ist trachten? Also das hat irgendwas mit Kleidern zu tun, gell? Trachten. Nein? Eine Trachtprügel, genau. Genau. Ausrichten ist es. Oder wie kann man da noch dazu sagen? Was ist Trachten? Bitte? Ja, bemühen. Ja. Streben. Ja. Also wir merken schon, also das ist jetzt, hat jetzt weniger mit Theologie zu tun als mit Sprachwissenschaften. Das ist manchmal ganz gut. Hat jemand eine Hoffnung für alle oder eine gute Nachricht oder sowas? Wie steht's da? Okay, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt. Gebt mir noch was anderes? Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So, das finde ich immer das die, der Schatz, den wir in Deutschland haben. Wir haben so viele Bibelübersetzungen. Und selbst wenn du den Urtext nicht lesen kannst, wenn du so die verschiedenen Übersetzungen nebeneinander legst, dann bekommst du, denke ich, einen ganz guten Eindruck von dem, um was es da eigentlich geht. Also jetzt müssen wir das. Genau. Also, das heißt irgendwie, dass es uns um Gottes Sache gehen soll. Dass wir nicht zuerst auf unseres schauen, sondern dass wir als erstes mal von uns wegschauen und auf Gottes Sache schauen, auf sein Reich, auf seine Anliegen. Und das Interessante, was Jesus uns hier verspricht in dieser Stelle, Matthäus 6, 33, die im Übrigen ja im gleichen Kapitel ist, genau, ein paar Verse später, wie das Vaterunser, ist, dass Jesus sagt, wenn ihr euch zuerst um Gottes Sache kümmert, dann kümmert Gott sich um eure Sachen. Also er sagt ja hier, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Weiß jemand, was Jesus meint mit dies alles? Das steht im Zusammenhang. Wenn wir den ganzen Abschnitt gelesen hätten, dann hätten wir es jetzt mitbekommen. Was ist dies alles? Nein? Genau. Er sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen und nicht fragen, was sollen wir anziehen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. So, das heißt, was Jesus hier sagt, wenn ihr euch zuerst um Gottes Sache kümmert, wenn ihr sein Reich an die erste Stelle setzt, dann wird Gott für euch sorgen. Dann wird Gott dafür sorgen, dass ihr genug zu essen habt, dass ihr genug zu trinken habt, dass ihr genügend anzuziehen habt und vielleicht auch noch ein Dach über dem Kopf oder sowas. Also all die Dinge, die wir so zum täglichen Leben brauchen. Das heißt nicht notwendigerweise, das kann es natürlich auch heißen, das war bei manchen Männern Gottes in der Bibel, die wir so finden, auch so, dass die reich waren. Aber das muss nicht notwendigerweise heißen, dass wir reich sind. Ich habe heute Morgen, als ich so beim Frühstück war, da war Ute gerade mit dem Hund draußen, da war er alleine. Und das nutze ich dann immer ganz gern, wenn ich so allein am Frühstück sitze, dass ich mal ganz kurz komme, was so... guck, was andere Prediger gerade so weiterzugeben haben. Und dann habe ich einen Fernseher angemacht und habe mal wieder kurz versucht, diesen englischen Sender anzugucken. Und es hat mir schon wieder gereicht, was ich da gehört habe. Wie wirst du reich? Es scheint kein anderes Thema mehr zu geben. Aber das ist eigentlich nicht das, um was es Gott geht. Gottes Anliegen ist nicht, dass wir reich werden. Ja, natürlich, klar, materiell reich. Das ist klar. Sondern Gottes Ziel ist es, dass wir eine Beziehung zu ihm haben und dass möglichst viele Menschen so eine Beziehung haben und dass wir eine Zufriedenheit haben und einen Frieden mit ihm. Und das ist das, um was es Jesus hier geht. Er sagt, wenn euch das Allerwichtigste ist, das, um was es Gott geht, dann guckt er danach, dass ihr all das habt, was ihr zum Leben braucht. Wie viel das dann ist, das dürfen wir dann auch ihm überlassen. Und das heißt dann nicht, dass wir nicht mehr arbeiten müssen, aber das ist heute nicht mein Thema. Aber Jesus sagt, schaut zuerst mal auf Gott. Also wir richten uns auf ihn aus. Und dann kommen danach unsere Bitten. So, das heißt, unsere Bitten sehen wir jetzt in dem Licht der Sache Gottes. Also wir bitten hier, dein Name werde geheiligt. Ich sage gleich noch ein bisschen was dazu, was das eigentlich heißt. So, es geht irgendwie um Gott, es geht um seine Sache. Und jetzt bitte ich um irgendwas. Und nachdem ich gebeten habe, dein Name werde geheiligt, dann versteht ihr, dass manche meiner Bitten mir vielleicht dann etwas anders erscheinen, als sie mir vorher erschienen wären. Dann kann ich vielleicht manches auch gar nicht mehr so beten. Oder vielleicht werde ich um manche Dinge beten, um die ich vorher nicht gebetet hätte. So können wir auch unsere Bitten ein bisschen prüfen. Jesus sagt mal, wenn ihr was bittet in meinem Namen oder wenn ihr was bittet nach meinem Willen, dann will ich es euch geben. Und wenn wir erhört werden wollen, ist es ja irgendwie schon gut und wichtig, wenn wir so bitten, dass es in Gottes Willen ist, dass es da reinpasst. Und dann können wir natürlich auch nachgucken, geht es uns eigentlich um den Namen Gottes? Geht es uns um Gottes Ehre? Oder geht es uns um ich, mich, meiner, mir? Herr, segne alle vier. Da können wir uns ein bisschen prüfen an dieser Bitte. Und letztendlich, dein Name werde geheiligt, ist nicht nur irgendwie so, das Reich Gottes soll irgendwie auch so zum Zug kommen oder so, sondern wir sehen das, wenn wir so Jesus so als unser Vorbild haben. Jesus ist mal in den Tempel gegangen, wir würden heute sagen in die Kirche, und hat sich dort, sagen wir mal, etwas ungebührlich aufgeführt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass Jesus sich ungebührlich aufführt. Aber müsst ihr euch mal vorstellen, ich habe mir gerade so überlegt, was müssten wir denn in unseren Kirchen veranstalten, damit Jesus das so machen würde, wie er es im Tempel gemacht hat. Also da darfst du jetzt selber überlegen, was du dafür einsetzt. Aber jedenfalls, Jesus kommt in den Tempel. Und wie soll ich sagen? Also, dass er die Tische umgeschmissen hat, das war noch das Kleinste. Also der ist schon richtig aggressiv geworden. Und der hat richtig Hand angelegt. Und der hat die Leute mit sehr unfeinen Äußerungen beschimpft. Oder beschimpft nicht, aber er hat ihnen Dinge an den Kopf geworfen. Er war vermutlich nicht gerade leise. Und warum? Warum hat Jesus das gemacht? Und im Umfeld dieser Stelle wird eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert, die ich euch gern vorlesen möchte. Psalm 69, Vers 9, wo es heißt, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. So, Jesus, der hat gesehen, was im Haus Gottes damals im Tempel passiert ist, und er hat gesagt, das halte ich nicht mehr aus. Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Ich weiß nicht, wofür du eiferst. Ich sage immer, wenn du wissen willst, was einen Menschen umtreibt, was einen Menschen ausmacht, was die tiefen inneren Werte eines Menschen sind, dann musst du drauf gucken, wo seine Knöpfe sind, die man drücken muss, damit er richtig an die Decke geht. Bei manchen ist es, wenn du schlecht über Borussia Dortmund sprichst oder sowas. Weiß nicht, ob hier so jemand ist oder über irgendeinen Verein. Oder wenn du schlecht über Justin Bieber sprichst oder Beyoncé oder keine Ahnung. Was findest du cool? Gar nichts. Deine Mama. Oder wenn jemand schlecht über deine Mama spricht oder über deinen Ehepartner. Wie sehr bringt sich auf die Palme, wenn jemand schlecht über Gott spricht? Wirst du da aggressiv? Sagst du, das geht nicht. Das halte ich nicht aus, wenn jemand Gottes Namen in den Dreck zieht. Bei Jesus war das so. Jesus hat es nicht ausgehalten, dass die Leute aus dem Tempel, wo er sagt, es soll eigentlich eine Stätte des Gebets sein, wie er sagt, eine Räuberhöhle gemacht haben. Dein Name werde geheiligt. So, jetzt kommen wir so langsam auf diese Bitte eigentlich zu sprechen. Also das heißt, dass uns der Name Gottes heilig ist, dass uns der wichtig ist, dass es uns wehtut, wenn man den Namen Gottes missbraucht. 2. Mose 20, Vers 7 ist eines der Gebote, der 10 Gebote. Und da heißt es, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen, oder wie es Luther übersetzt, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht oder missbraucht. Und das war für mich als Schwabe immer ein bisschen schwierig. So, was sagt man, wenn man jemandem begegnet? Grüß Gott. Und dann habe ich gedacht, ist das nicht irgendwie so den Namen Gottes so irgendwie leichtfertig aussprechen oder so? Bis mir irgendwann einmal aufgefallen ist, ist ja gar nicht der Name Gottes. Also Gott ist ja nicht der Name Gottes. Ich heiße ja auch nicht Mensch. Also ich kenne Leute, die Mensch heißen. Kommen sogar hier aus Laupheim, weiß ich, wer die kennt. Er ist Lehrer oder war Lehrer hier im Gymnasium. Sind in Ulm in der Gemeinde hauptsächlich. Aber ich heiße nicht Mensch. Ich heiße Wolfgang oder von mir aus dann noch Hutter. Und du hast auch deinen Namen. Aber Gott ist nicht der Name Gottes. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, zu sagen, okay, und trotzdem sage ich eigentlich lieber was anderes wie Grüß Gott. Weil es irgendwie, ja, man kann, also es hat ja auch einen Hintergrund, wenn man den Hintergrund kennt und bewusst tut, dann kann man das ja vielleicht auch anders sagen oder so. Aber den Namen Gottes missbrauchen. Bevor ich dazu komme, was wir heute mit dem Namen Gottes eigentlich machen, die Juden haben dieses Gebot so ernst genommen, dass sie den Namen Gottes gar nicht mehr ausgesprochen haben. Also der Name Gottes, für diejenigen, die das nicht wissen oder nicht mehr sich daran erinnern, das, wie Gott sich dem Mose offenbart hat am Sinai, bei diesem brennenden Dornbusch, wo Mose sagt, also jetzt soll ich da eine Nachricht im Auftrag Gottes weitergeben. Und wenn die mich fragen, von wem kommt diese Nachricht, was soll ich dann sagen? Und dann sagt Gott, sag ihnen, das spricht, ich bin, der ich bin. So wird es dann in den meisten Bibelübersetzungen übersetzt. Im Hebräischen steht da einfach, stehen 4 Buchstaben. J-H-W-H. So. Und jetzt beginnt das Problem. Das ist der eigentliche Name Gottes. Und die Juden, die waren so ehrfürchtig diesem Namen gegenüber, dass sie ihn einfach gar nicht mehr ausgesprochen haben. Und immer, wenn dieses J-H-W-H da stand, dann haben die, wenn die den Bibeltext vorgelesen haben, haben sie immer Adonai gelesen. Das heißt übersetzt Herr. Wer von euch hat eine Luther-Übersetzung? Ihr könnt bei euch mal nachgucken. In der Luther-Übersetzung, da steht manchmal das Wort Herr in so Großbuchstaben. Also das H ist ein bisschen größer und ERR ist ein bisschen kleiner. Und das ist genau das, was die Juden gemacht haben. Nämlich überall dort, wo dieses Herr in Kapitälchen, sagt man dazu, in dieser Schriftform steht, da steht immer dieses JHWH. Und Luther hat das übernommen und hat eben statt dem hebräischen Adonai das deutsche Herr genommen und hat es dann aber anders geschrieben, dass man weiß, an dieser Stelle steht der Eigenname Gottes. Und es ging eben so weit, dass man irgendwann auch mal nicht mehr wusste, wie man diesen Namen eigentlich ausspricht. Manche oder viele von euch wissen wahrscheinlich, dass es im Hebräischen damals jedenfalls keine Vokale gab, also keine Selbstlaute. Und deswegen wusste man jetzt nicht genau, wie man es aussprechen soll, weil eben nur die Konsonanten da standen. Die meisten denken heute, dass man den Namen vermutlich Yahweh ausgesprochen hat. Manche sagen, der heißt Jehova. Manche, weiß ich nicht, die der Nomen was anderes sagen. Aber so weit ging das eben bei den Juden. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was heute so eine Verletzung von diesem Gebot wäre, den Namen Gottes zu nichtigem oder zu missbrauchen, dann ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn ich mir anschaue, wie die Leute fluchen. Das sind, also ich würde mal sagen, zu 90%, wenn nicht noch mehr, sind das sakrale Ausdrücke, sage ich jetzt mal. Also ihr könnt jetzt ja mal so in eurem Kopf überlegen, was es so alles gibt. Und da stellt ihr fest, das hat immer irgendwas mit irgendwelchen heiligen Dingen zu tun. Ja, ich möchte es jetzt nicht wiederholen, aber ich denke, ihr kennt die Sachen und wisst dann auch, manches ist dann auch so ein bisschen, man sagt verballhornt, also ein bisschen verändert. Zum Beispiel also Sachen wie Hokuspokus. Ist eigentlich auch was Heiliges. Das ist das, wenn der Priester die Hostie hochhebt und dann sagt er, das ist der Leib. Auf Lateinisch, hoc est corpus. Und das ist jetzt, der macht Hokuspokus. Solche Dinge sind halt, und das siehst du überall, immer die heiligen Sachen werden irgendwie in den Dreck gezogen und für andere Dinge benutzt. Die Schwulen benutzen jetzt Gottes Regenbogen. Das ist schon eine Frechheit eigentlich. Aber gut, das ist nicht mein Thema heute. Aber ihr merkt schon, so der Name Gottes nicht missbrauchen, also man kann sich ja überlegen, ob Christen fluchen dürfen oder, sag ich mal, Kraftausdrücke benutzen, seine Emotionen rauslassen. Aber wenn du dir überlegst, was du da eigentlich noch sagen kannst, ohne jetzt irgendwie entsprechende Ausdrücke zu benutzen, dann ist deine Auswahl schon so gering, dass ich so einen Eindruck habe, das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr zu fluchen. Weil man das meiste sowieso nicht sagen kann. Und deswegen. Gut. Dann gibt's noch so eine Sache, die man früher viel benutzt hat, was heute ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist oder was man nicht mehr so viel macht. In 3. Mose 19, Vers 12 wird noch gesagt, und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Ich bin der Herr. Also die Leute haben gesagt, so wahr, der Herr lebt und so wahr, was weiß ich was irgendwie und Gott und bei Gott dem Allmächtigen und keine Ahnung, so und so war's. Und Gott sagt, ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören. Und Jesus geht dann noch einen Schritt weiter im Neuen Testament und sagt, warum müsst ihr eigentlich überhaupt schwören? Also ich finde es ja hochinteressant, ich weiß nicht, ob du schon mal bei Gericht warst. Aber bei Gericht ist es ja so, da wirst du vorher belehrt, du musst die Wahrheit sagen. Und wenn dann einer, entweder der Staatsanwalt oder der Rechtsanwalt oder der Richter, den Eindruck hat, dass es vielleicht nicht so ist, dann sagt er, wir vereidigen sie jetzt. Und dann ist ein Meineid und der wird dann noch schlimmer bestraft. So, also man muss eigentlich die Wahrheit sagen, aber das ist dann noch ein bisschen... Ich weiß alles. Also ich denke mir immer, also entweder ich sage die Wahrheit oder ich sage nicht die Wahrheit, aber wozu brauche ich jetzt einen Schwur? Und die Leute damals, die haben dann gesagt, ja, wenn der andere mir nicht glaubt, dann schwöre ich eben bei irgendwas. Und Jesus sagt, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Ihr sollt nicht schwören im Himmel noch bei der Erde, weil ihr habt überhaupt keinen Einfluss darauf. Ihr sollt auch nicht bei den Haaren auf eurem Haupt schwören, denn ihr könnt nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Ihr sollt einfach die Wahrheit sagen. Und das, finde ich, ist eine gute Haltung. Wir sollen einfach die Wahrheit sagen. Da brauchen wir auch den Namen Gottes nicht irgendwie missbrauchen. Und wenn alle die Wahrheit sagen würden, das wäre eine interessante Welt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, aber alle würden die Wahrheit sagen, zu jeder Zeit. Da kann man sich ja überlegen, wie weit muss das gehen, gell? Ist das Weglassen von Details dann auch schon keine Wahrheit mehr? Oder wenn deine Frau dich dann fragt, wie ist das Kleid? Oder wie schmeckt das Essen? Kennt ihr das? Wie schmeckt das Essen? Interessant? Da kommen wir dann so langsam in den Bereich, wo die Freundlichkeit dann mit der Wahrheit irgendwie konkurriert. Und da mag es dann vielleicht auch mal Situationen geben, wo es gut ist, sagen wir mal, die Wahrheit nicht ganz so schonungslos auszusprechen. Aber trotzdem, Wahrheit ist ein hohes Gut und ich finde, es steht uns Christen gut an, wenn wir uns da anders verhalten wie viele andere Menschen. Auf das Heilig wollte ich noch kurz eingehen. Das Interessante war, bei uns ist ja Samstagabends so immer ein bisschen ruhig im Haus. Ich bereite dann meistens meine Predigten vollends vor und Ute bereitet ihren Kindergottesdienst vor. Und da habe ich irgendwann runtergerufen, was machst du heute eigentlich für ein Das heißt, nee, sie hat hochgerufen, hat gesagt, Wolfgang, was ist heilig? Und da habe ich ihr so ein bisschen was gesagt und sage, was machst du denn für ein Thema? Und da sagt sie, was macht sie jetzt? Es war nicht unsere Bitte, aber war glaube irgendwas ist ein Zing. Was macht er denn gerade? Du weißt auch nicht, aber egal. Also war irgendwas, wo es eben auch um den du sollst den Feiertag heiligen. Genau, du sollst den Feiertag heiligen. Und da ging es eben auch um das Heilig. Und dann habe ich ihr kurz aus meiner Predigt was gemailt. was heilig ist. Und das möchte ich jetzt auch mit euch teilen. Ich weiß nicht, wer von euch hat eigentlich eine Vorstellung von dem, was heilig ist? Wer von euch, darf ich mal kurz fragen, hat so eine katholische Erziehung hinter sich? Für dies ist heilig, also da gibt es die Heiligen, das sind die, die ganz besonders brav waren und gut waren und gute Taten getan haben und Wunder getan haben und so. Und dann gibt es diesen Prozess in der katholischen Kirche, wo die dann heilig gesprochen werden, wo man dann sagt, ja, das ist jemand, der ist auf jeden Fall schon mal im Himmel und der kann dann auch im Himmel für uns Fürbitte leisten. So, wenn wir also uns darüber unterhalten, was ist eigentlich heilig, dann denken viele, die so einen katholischen Hintergrund haben, die denken an die Heiligen. Und das ist nur begrenzt hilfreich, weil das Wort heilig hat auch was damit zu tun, keine Fehler zu machen oder fehlerlos zu sein, aber hat eigentlich noch sehr viel mehr eine tiefere Bedeutung. So, das hebräische Wort für heilig ist kadash oder kadosh. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, was im Lexikon dazu steht. Und das ist so ein ganzes Bedeutungsspektrum. Und da kriegen wir, denke ich, ganz gut mit, um was es hier geht. Also Kadash oder Kadosh heißt weihen, heiligen, vorbereiten, hingeben, absondern, sich als heilig, majestätisch, mächtig oder herrlich erweisen, geehrt werden. Also, jetzt sage ich mal so, heilig, wenn was heilig ist, das Gegenteil von heilig wäre, also mit einem wieder so einem Fremdwort, profan, was Normales, was Gewöhnliches, was Alltägliches, was auch was Fehlerhaftes. Und heilig ist eben all das nicht. Das ist was Besonderes. Das, was man in besonderer Ehre hält. Das ist was geweiht ist, womit man, also ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Vor einiger Zeit haben wir in Ulm Abendmahl ausgeteilt und da bleibt ja immer noch ein bisschen was übrig, so an Brot und Wein und Saft und so. Und dann kam unser Hausmeister dort zu mir und sagte, Wolfgang, was soll ich jetzt eigentlich mit den Sachen machen? Kann man die essen? Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Und dann habe ich gesagt, Günther, was ist jetzt mit dem? Ist das jetzt heilig? Versteht ihr? Ist das Brot jetzt irgendwie geheiligt? In der katholischen Kirche ist ja so, wenn die Hostie gewandelt ist, das ist ja kein Brot mehr. Das ist der Leib Christi. Da kann ich jetzt ja nicht hergehen und sagen, ich habe jetzt gerade Hunger, jetzt esse ich mal ein paar Hostien oder so. Und der Kelch wird ja sowieso leer gemacht. Also der wird ja... Nein, da ist... Also das ist sicher von Priester zu Priester unterschiedlich, aber... Also die Messen, bei denen ich bisher dabei war, da wird der Kelch leer gemacht und anschließend ausgerieben und sauber gemacht und so. Da wird sogar mit Wasser ausgespült, damit nichts vom Blut Jesu übrig bleibt. Versteht ihr? Das ist heilig. Während meiner Zivildienstzeit war ich in einem katholischen Kinderheim und der Priester, der die Messen zelebriert hat, der hat, ist mir mal aufgefallen, der hat die Hände so gehalten. Was macht er da? Was heißt das? Würde mich mal interessieren. Dann bin ich eines Tages mal zu dem hin und gesagt, würde mich mal interessieren, warum machen Sie während der Messe so? Dann sagt er, in dem Moment, wo er die geweihte Hostie berührt hat, mit Zeigefinger und Daumen, könnte es sein, dass ein Krümel von dem Brot an seinen Fingern ist und deswegen macht er die Finger nicht mehr auseinander, damit diese Krümel nicht runterfallen. Und am Schluss, wenn er den Kelch ausspült mit Wasser, das hat er dann einen Messdiener, dann hält er die Finger über den Kelch und dann gießt er das Wasser über seine Finger und spült die restlichen Krümel in den Kelch. Das ist heilig. Versteht ihr? Also nicht, dass ich das jetzt so teilen würde von der theologischen Ansicht her, aber das ist halt auch nicht mein Thema. Aber das ist, da bekommen wir so ein Gespür dafür, was heilig ist. Das ist eben nicht normal. Das ist nicht nur Brot, nicht nur Wein oder sowas. Das ist heilig. Das ist geweiht, das was Abgesondertes, was Besonderes. So, du sollst den Feiertag heiligen. Das heißt eigentlich, der Feiertag ist ein besonderer Tag, an dem soll ich mich nicht so verhalten wie an anderen Tagen. Deswegen arbeiten wir ja hoffentlich am Feiertag nicht. Ich habe versucht, es meinen Kindern so weiterzugeben, wie ich das immer praktiziert habe. Wenn am Montag eine Arbeit ist, dann müssen wir ein bisschen vorplanen und dann lernen wir am Samstag. Aber nicht am Sonntag. Am Sonntag machen wir auch nicht mehr die Hausaufgabe, die wir vergessen haben. Wenn, dann kann man Montag ein bisschen früher aufstehen. Das war meine Regel, weil das war meine Arbeit als Schüler und als Student. Sonntag wird nicht gelernt. Sonntag wird keine Arbeit gemacht. Ist kein Gesetz, aber der Sonntag ist was Besonderes. Vor einiger Zeit war die Diskussion, ob man verkaufsoffenen Sonntag machen soll. Und da hat die evangelische Kirche, war es glaube ich, jedenfalls diese Aufkleber rausgebracht aufs Auto. Ohne Sonntage gibt es nur noch Werktage oder irgendwie so ähnlich. Und das ist genau der Punkt. Der Sonntag ist was Besonderes. Und Gott sagt, ich habe euch einen Tag gegeben, das soll was Besonderes sein und das sollt ihr ruhen. Das sollt ihr euch ausruhen, das sollt ihr auftanken. So, heilig. Bin ich ein bisschen abgeschweift. Neues Testament, Heiligen, ist im Neuen Testament Hagiazo und es hat eine ähnliche Bedeutung, sage ich mal, anerkennen, Dienst oder Gehorsam leisten, ehrwürdig sein, von profanen Dingen absondern, Gott weihen, reinigen. Und ihr merkt schon, natürlich haben die Heiligen oder das, was man mit ihnen verbindet, irgendwie auch was damit zu tun, wenn wir es auf Gott übertragen. Natürlich, wenn wir davon sprechen, Gott ist heilig, dann heißt es auch, Gott ist rein, Gott ist was Besonderes und Gott macht keine Fehler und so. Aber es hat ganz, ganz viel einfach damit zu tun, dass Gott was absolut Besonderes ist. Er ist absolut einzigartig. Und jetzt, wenn wir davon sprechen, der Name Gottes soll was Besonderes sein, dann müssen wir eins verstehen. Name war für einen Hebräer, für einen Juden, nicht bloß ein Name. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, der Thomas heißt halt Thomas. Aber das heißt jetzt nichts. Das haben seine Eltern halt sich rausgesucht. Aber das sagt jetzt nichts über seinen Charakter aus oder so. Also manchmal sagt man so, der heißt, jetzt sage ich mal Fritz, ist hoffentlich keiner da. Und dann sagt man, der sieht irgendwie gar nicht aus wie Fritz, oder? Kennt ihr sowas? Aber das ist eigentlich Blödsinn, weil wie sieht ein Fritz aus, oder? Wie ist ein Fritz oder wie ist ein Wolfgang? So, Name ist für uns einfach, den hat man, dass man sich auseinanderkennt und dass man sich anreden kann. Aber ansonsten macht Name gar nichts. Für einen Juden vollkommen anders. Das beginnt schon damit, dass er im ganzen Alten Testament immer wieder seht, wie Leute neue Namen bekommen. Der Abraham zum Beispiel, der hieß ehrwürdiger Vater. Und Gott sagt, nee, du bist nicht ehrwürdiger Vater, du bist Abraham, Vater vieler Völker. Was damals zugegebenermaßen ein bisschen schwierig war, weil er keine Kinder hatte und schon sehr alt war. Oder die Sarai, die hieß meine Prinzessin. Nachher hieß sie bloß nur Prinzessin. Können wir auch mal drüber nachdenken. War das Iwek, hieß dann Sarah. Oder Simon Petrus, der hieß eigentlich bloß Simon. Simon heißt Schilfrohr. Und Jesus sagt, nee, du bist nicht mehr Simon, du bist kein Schilfrohr mehr. Du bist Petrus, du bist ein Fels. Und so merken wir, der Name, der ist in der Bibel nicht bloß irgendwas, sondern der Name, der wurde den Leuten ganz bewusst gegeben. Da gab es zum Beispiel ein Kind, da ist die Mutter bei der Geburt gestorben. Und da hat der Vater gesagt, der soll jetzt Sohn des Unglücks heißen. Würdest du dein Kind Sohn des Unglücks nennen? Der Vater hat dann auch gesagt, nee, der heißt anders, der heißt Sohn, weiß gar nicht mehr, was Benjamin heißt. Also, bitte? Sohn meines Glücks, vielen Dank. Also, und so sehen wir immer wieder, dass in der Bibel Namen eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Und wenn es darum geht, dass wir den Namen Gottes heiligen, dann geht es da nicht bloß um die Bezeichnung oder um diese vier Buchstaben oder sowas, sondern geht es um den Charakter Gottes, da geht es um das Wesen Gottes, da geht es um Gott selber letztendlich. Und wenn unser Anliegen ist, dein Name werde geheiligt, also dein Name soll was Besonderes sein, dann sagen wir eigentlich, Gott, du sollst was Besonderes sein. Wenn die Leute über dich sprechen, dann soll das ehrfürchtig sein. Dann sollen sie dabei was spüren von dem, von deiner Liebe, von deiner Güte. Und das ist das, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20 anspricht, wo er sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter. Ein Botschafter hat immer die Aufgabe, sein Land zu repräsentieren. Wenn wir Botschafter Gottes sind, soll unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass Gott gut dasteht, sage ich jetzt mal. Dass die Leute gut über Gott denken. Und jetzt passiert immer wieder was, was nicht so ganz dazu passt. Und dazu möchte ich euch einen Abschnitt aus Hesekiel 36 vorlesen, wo Gott über sein Volk Israel das Folgende sagt. Hesekiel 36, 16 bis 24, ich überspringe zwischendurch immer ein bisschen was um der Zeit willen. Also, und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, als das Haus Israel noch in seinem Land wohnte, da machten sie es unrein durch ihren Weg und durch ihre Taten. Da goss ich meinen Grimm über sie aus wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen, und weil sie es mit ihren Götzen unrein gemacht hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen, und sie wurden in die Länder zerstreut. Nach ihrem Weg und nach ihren Taten richtete ich sie. So kamen sie zu den Nationen, aber wohin sie auch kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen. Indem man von ihnen sagte, das Volk des Herrn sind diese, und aus seinem Land haben sie hinausziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter den Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen. Darum sage ich zum Haus Israel nicht, so spricht der Herr, nicht um euretwillen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, spricht der Herr. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Bin kürzlich angesprochen worden von jemandem, der gesagt hat, ob das, was wir heute in Israel haben, eine Erfüllung von Hesekiel ist. Und welche Beweise ich dafür hätte, da sagte ich, da brauche ich eigentlich keine Beweise. Gott sagt, er wird's machen, und heute ist es so. Gott hat sie gesammelt, und heute sind sie da. Dann gibt's Leute, die sagen, ja, aber die haben ja noch gar nicht Buße getan, und die haben Jesus ja noch nicht angenommen und so. Gott sagt, er wird es nicht machen, weil die Juden so gut sind. Er sagt hier sogar, er wird's nicht um euretwillen machen, sondern er wird's machen, damit sein Name bei den Menschen bekannt wird. Hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert, habe ich den Eindruck. Anstatt zu sehen, dass Gott ein Wunder getan hat und dass Israel ein Wunder in der Weltgeschichte eigentlich ist und dass es eine Erfüllung biblischer Prophetie ist, haben die meisten Leute eine ganz andere Einstellung zu Israel. Aber wieder ein anderes Thema. Aber hier geht's darum, wo Gott uns ein bisschen auch in sein Herz reinschauen lässt, wie wichtig ihm das ist, wie die Leute über ihn reden. Die Welt soll am Volk Gottes Herrlichkeit sehen. Altes Testament war das Israel, im Neuen Testament sind wir das. Nicht, dass Israel jetzt bei Gott nichts mehr gelten würde oder so. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wir sind jetzt Botschafter an Christi. Wir sind diejenigen, die den Menschen was zeigen über Jesus. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube mal, weiß gar nicht, ob ich das Lied vorgespielt habe oder ob ich es was gesagt habe. Da gibt es dieses Lied, wo es übersetzt heißt, du bist der einzige Jesus, den die Menschen jemals sehen werden. Wenn die Leute Gott kennenlernen wollen, wie sollen sie das machen? Klar können sie sich aufmachen und ihn suchen oder so. Aber der Normalfall ist, dass sie ihn an uns sehen. Dass sie ihn in uns kennenlernen. Und dass sie merken, dass Gott in uns Gestalt annimmt. Jetzt sagst du völlig, aber das ist ein arg hoher Anspruch. Gott nimmt in mir Gestalt an. Aber das ist genau das, was Jesus, was Gott mit uns will. Er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Also Gott sagt, ich bin was Besonderes. Ich bin, wenn ihr so wollt, auch fehlerlos. Ich bin nicht normal. Ich bin abgesondert. Ich bin was Besonderes. Und ihr sollt auch was Besonderes sein. Ihr sollt nicht so sein wie alle. Ihr sollt so sein wie ich. Denken wir nochmal dran, wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Zu seinem Bilde. Und wir merken, und das ist das, was mich in der Bibel immer wieder begeistert, das haben, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Leute geschrieben über Jahrhunderte, Jahrtausende, und irgendwo schließt sich der Kreis immer wieder. Und das ist einfach so eine schöne Einheit. Klar gibt es auch schwierige Stellen, das wissen wir auch, aber wir merken einfach so, dass dieser Plan, den Gott mit uns hat, dass das einfach eine ganz, ganz runde Sache ist. So, wir sind geschaffen im Bild Gottes. Wir sind diejenigen, die Gott darstellen sollen, die in denen Gott Gestalt annehmen soll und wo Gott begreifbar werden soll. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, ist Gott Mensch geworden, ist begreifbar geworden. Und da konnten wir sehen, wie Gott ist einem Menschen. Und wenn wir Jesus als unser Vorbild haben, wenn wir Christen sein wollen, Christen sind wir deswegen, weil wir Christus nachfolgen, dann ist das genau der Punkt, dass wir ihm ähnlicher werden. So, und zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Namen Gottes nahe bringen oder da ein bisschen was dazu sagen. Also den einen Namen habe ich ja schon gesagt, Yahweh. Wer kennt nur andere Namen oder Bezeichnungen für Gott aus der Bibel? Bitte? Ja, das wird im Zusammenhang mit dem Yahweh immer genommen, Yahweh Zebaoth. Das kennt ihr von manchen Weihnachtsliedern. Das ist der Herr der Heerscharen. Genau. Was gibt's noch? Adonai, genau, haben wir auch schon gehört. Das heißt Herr. Das ist eigentlich weniger so ein Name, sondern so dann so die Umschreibung oder ein Titel. Was gibt's noch? Ja, wie Rafa, genau. Muss ich gerade kurz nachschauen. Weißt du, was das heißt? Ja? Genau. Was noch? Also, das ist so, im Prinzip gibt es nicht so viele Namen. Es gibt Yahweh, das ist sein Name. So. Und dann gibt es noch Zusätze, wo eine besondere Eigenschaft Gottes immer wieder betont wird. Eben zum Beispiel Yahweh Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Von Yahweh Zebaoth, da spricht die Bibel, wenn es um Schlachten geht, wenn es darum geht, dass das Volk Israel mit irgendjemand kämpft oder dass Gott eben mächtig ist und an ihrer Seite steht und auf sie aufpasst. Oder Yahweh Rapha, der Herr, der dich heilt, da geht es um Krankheit, um persönliche Beziehung zu Gott. Genau, was gibt's noch? Also mit Yahweh gibt es noch so ein paar Zusammensetzungen. El Elyon, genau, das ist jetzt die andere Seite. Gott im Hebräischen heißt eigentlich El. Oder im Arabischen heißt es Allah. Was auch kein Eigenname ist im Übrigen. Da gibt es immer wieder Streit unter den Christen, ob man nun Allah zu Gott sagen darf. Und Allah ist einfach Arabisch für Gott. So. Und im Hebräischen in der Bibel finden wir meistens die Mehrzahl. Elohim ist die Mehrzahl von El. Und das heißt, wenn du so willst, eigentlich Götter. Aber damit ist eigentlich die Dreieinigkeit angedeutet. Also da kann ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber so. Und dann gibt es eben auch Zusammensetzungen, wie es mit Yahweh Zusammensetzungen gibt, gibt es auch mit El Zusammensetzungen. Und El Elyon heißt der höchste Gott. Oder Gott der Allerhöchste. Genau, was wisst ihr noch? Seid gut. Yahweh Jireh, genau, was heißt das? Ja, eigentlich heißt der Herr, der dich sieht, in dem Sinn, er sieht dich, also das sagt Gott zu, oder das sagt die, ich weiß gar nicht, sagt die Hagar, glaube ich, als sie weggeschickt wird und in der Wüste ist und dann, ich bin Yahweh, der dich sieht in deiner Not und der dir hilft, der dich nicht allein lässt. Ja, was noch? El Shaddai, sehr gut, Mensch, El Shaddai. Heißt Gott der Allmächtige. Also da wird einfach klar, dass für Gott nichts zu groß ist. Ich habe mal gelesen, dass das Wort für Shaddai so ein bisschen was auch damit zu tun hat mit der Mutterbrust. So der Gott, der auch einfach für mich da ist und der mich versorgt und so. Gut, was haben wir noch? Jetzt gibt's nicht mehr viel. Also dann sage ich euch noch ein paar, die ich noch gefunden habe. El Olam ist ein bisschen seltener. Das ist der ewige Gott, der Herr über alle Zeiten, der immer war und immer sein wird. Auch der Gott, der sich nicht verändert. Das finde ich so toll an Gott. Also ich verändere mich. Die Haare verändern sich. Die Haut verändert sich. Genau, die weitet sich oder verengt sich auch, je nachdem. Die Augen verändern sich. Und Gott ändert sich nicht. Gott wird nicht irgendwie altersschwach und sagt, ja, ich würde jetzt gern helfen, aber ich kann nicht mehr. Und das finde ich echt klasse. So, El Shaddai hat man, Yahweh Zebaoth, Yahweh Jireh, Yahweh Rapha, Yahweh Nissi. Weiß jemand, was das heißt? Der Herr, mein Banner, meine Feldstandarte, der Herr, mein Sieg, ist es. Dann gibt's noch Yahweh Shalom. Ja, das wissen wir. Der Herr, mein Friede, oder der Friedefürst. Genau. Dann gibt's noch Yahweh Zidkenu. Aha. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Das ist auch ein ganz interessanter Titel, weil das schon ein bisschen darauf hindeutet, dass Gott unsere Gerechtigkeit geworden ist in Jesus, dass er uns gerecht gemacht hat. Ja. Die findet er natürlich in der Übersetzung ein bisschen schwierig, weil es dann eben heißt, der Herr unsere Gerechtigkeit. Also wenn ihr eine gute Konkordanz habt, könnt ihr das natürlich finden. Ansonsten, wer elektronisch ein bisschen bewandert ist, es gibt sogenannte Strongs-Nummern. Da hat sich irgendwann mal ein Herr Strong die Mühe gemacht, jedem hebräischen und griechischen Wort eine Nummer zu geben. Und manche Bibeln, elektronische Bibeln, benutzen dieses System, da kannst du dann quasi draufklicken und dann siehst du, was im Original dort steht. Also, genau. So kann man es auch finden. Oder du liest Hebräisch. Oder, weiß ich nicht, wie man es sonst machen könnte. Und da habe ich noch eins. Das ist dann das letzte, Yahweh Shama. Der Herr ist gegenwärtig. Warum habe ich euch das jetzt alles vorgelesen? Weil uns das was über Gottes Charakter sagt. Ich habe euch gesagt, der Name ist in der Bibel eben nicht bloß irgendwas. Und wenn Gott sich vorstellt, wenn Gott zum Beispiel zu Mose sagt, ich bin der, ich bin, dann beinhaltet das eine Botschaft. Dann offenbart Gott was von seinem Charakter, von seinem Wesen, von dem, wer er eigentlich ist. Und das ist das, was uns dann letztendlich in all diesen Namen sagt, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und wenn wir jetzt eben sagen, der Name Gottes soll geheiligt werden, dann heißt das, dass wir, also bei uns fängt es ja zunächst mal an, wir sollen Gott als den sehen, der er ist. Also sagen wir vielleicht doch noch was sagen dazu. Ich treffe immer wieder Leute, wenn ich dann sage, ja, ich denke, das ist so und so, und dann sagen die, ja, ich glaube, Gott wird da irgendwie schon gnädig sein. Wenn ich mal im Himmel bin, ich bin ja nicht so schlecht. Da wird Gott schon irgendwie die Augen zudrücken. Oder ich glaube nicht, dass Gott das so eng sieht. Jetzt habe ich wieder so einen Artikel gelesen, dass die evangelische Kirche aufgefordert wurde von irgendeinem Kommentator in der Zeitung, weil sie doch betont, dass, ich weiß gar nicht, wie die Argumentation letztendlich war, aber dass wir doch eben vor Gott verantwortlich sind und dass wir doch in ihm frei sind und dass die Würde des Menschen so hoch angesiedelt ist, dass es doch nicht mehr darum geht, dass man verheiratet sein muss. Man kann die Liebe dann doch auch in anderen Formen irgendwie verantwortlich leben. Gott ist da sicher damit einverstanden. Also ich denke, dass Gott schon irgendwie... Kennt ihr sowas? Also ich höre das immer wieder. Wo die Leute sagen, oh, ja, also das mit Jesus war schon ganz gut, aber so manche Gedanken so aus dem Buddhistischen, die finde ich schon auch gut. Oder so das Meditieren von den Hindus und so. Und wo die Leute dann sagen, ja, so ein bisschen Christentum und ein bisschen Hinduismus und ein bisschen Esoterik und so. Your own personal Jesus. So wie bei Ikea, so ein bisschen hier, ein bisschen da, stell dir deinen eigenen Gott zusammen. Und wisst ihr was, so funktioniert das nicht. Gott ist kein selber Baukasten oder was ist hier, wo du sagen kannst, oh, das gefällt mir nicht so, nehme ich lieber was anderes. Oder ich weiß nicht, manche von euch haben vielleicht schon mal ein neues Auto bestellt. Dann hätte ich gern diesen Lack und dann hätte ich gern den Motor und die Sitze und die längere Version und keine Ahnung und Alufelgen und so. Gott ist Gott. Und der Name, durch den Gott sich offenbart hat zuallererst, war ich bin, der ich bin. Und wenn uns das irgendwas sagt, dann heißt es, Gott ist Gott. Wir können uns Gott nicht raussuchen. Und wenn wir Gott wollen, dann müssen wir ihn so nehmen, wie er ist. Das sage ich zu meiner Frau immer wieder. Also nicht, dass ich Gott bin, aber... Also, okay, um jetzt von mir wegzukommen, das sage ich auch den Paaren, die ich immer wieder in die Ehe begleite. Ihr könnt nicht sagen, ich möchte meinen Partner gern so und so haben. Also nimm ihn, wie er ist, oder lass ihn bleiben. Das ist so. Und so ist es mit Gott auch. Wir können Gott nicht nach unseren Vorstellungen irgendwie gestalten. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Nimm mich, wie ich bin, oder lass es bleiben. Aber wisst ihr was? Ich möchte Gott gar nicht ändern. Weil der ist richtig gut, so wie er ist, oder? Auch wenn ich manches anders machen würde. Habe ich ja, glaube ich, schon öfters gesagt. Bin mal gespannt auf den Himmel, wo Gott mir dann zeigen wird, warum er es nicht anders gemacht hat und warum das auch gut so war. Gut, wie auch immer. Lassen wir es damit gut sein. Ich würde gerne beten zum Schluss.